Ja, sehr schön. Seid ihr bereit für die zweite Halbzeit, die zweite Runde? Sehr gut. Ja, bei diesen sommerlichen Temperaturen machen wir weiter in unserer Predigtreihe Erneuerung, Gottes Wirken auf der Spur. Und ich muss zugeben, selten habe ich bei einer Predigtvorbereitung so geschwitzt. Das liegt jetzt aber nicht daran, dass heute ganz besonders harter Tobak ansteht, also keine Sorge. Ich würde einfach sagen, ja, es ist, wie es ist. Der Sommer hat so richtig Fahrt aufgenommen, oder? Ja, ein paar haben sich schon in die Ferien verabschiedet und ja, die ein oder anderen Urlaubsbilder werden schon gepostet. Aber hey, ist doch auch genial, hier zu sein, oder? Einfach schön, dass wir hier nochmal zusammen sind und die Gelegenheit haben, miteinander reinzuschauen in das, was Gott in der Vergangenheit an Aufbrüchen geschenkt hat, an Durchbrüchen. Und ja, gleichzeitig darin einfach mehr zu entdecken, wie Gott so seine Geschichte schreibt und was er auch für uns vorbereitet hat. Wir haben einen Gott der Erneuerung. Und ich finde es so toll, dass uns auch die Jahreslosung in diesem Jahr so ja daran erinnert und es uns so vor Augen stellt, dass wir es mit einem Gott zu tun haben, der nicht einfach alles so laufen lässt, sondern der aktiv dabei ist, Neues zu schaffen. Und genau das sehen wir ja auch in der Geschichte der Gemeinde Jesu immer und immer wieder. Hermann hat es heute Morgen schon angesprochen, eine der ja mit Sicherheit bedeutendsten Erneuerungsbewegungen war ja so die Reformation im 16. Jahrhundert mit Martin Luther und anderen Reformatoren. Damit haben wir uns vor 2 Wochen hier beschäftigt, dass in dieser Zeit so biblische Wahrheiten wieder ganz neu entdeckt wurden und das Evangelium, das wie so unter einer dunklen Wolke versteckt war, wieder ans Licht gekommen ist. Und dadurch ist vor allem Erneuerung passiert im Bereich der Lehre und der Theologie. Letzte Woche haben wir gesehen, dass in dieser Zeit auch weiteres Neues aufgebrochen ist. Dass es da noch was gab, sowas wie eine Reformation in der Reformation. Ja, eine Erneuerung in der Reformation, wo es so vor allem um das praktische Leben ging. So, ja, die persönliche Nachfolge und die Art, wie Gemeinschaft gelebt wird. Das ist die Täuferbewegung, die da entstanden ist, die Gott gewirkt hat, ja, wodurch so ganz gewöhnliche Menschen, die im Wort Gottes gegraben haben, die gesagt haben, wir wollen das umsetzen, was wir leben, wir wollen gehorsam sein und ja, die mit ganz viel Hingabe das auch gelebt haben, wirklich Großes passiert ist. Das hat uns vor allem Erneuerung gebracht. Ihr erinnert euch in Bezug auf die Glaubenstaufe, wie auch wir das aus der Bibel her verstehen und umsetzen, in Bezug auf die Idee von Religionsfreiheit und auch ja im Hinblick auf das Prinzip von Freikirche, also einer freiwilliger Gemeindezugehörigkeit. Also wirklich ein unglaublicher Segen für uns heute und ein wahnsinnig starkes geistliches Erbe, was diese beiden Bewegungen auch so hervorgebracht haben. Und heute gehen wir in der Geschichte ein Stück weiter, nämlich so in das 17. und 18. Jahrhundert hinein. In dieser Zeit war auch der 30-jährige Krieg und der hat einfach unvorstellbar viel Leid mit sich gebracht. Da gab es Hungersnöte, da gab es Seuchen, da gab es ja wahnsinnig viel Armut, ganze Städte und Dörfer lagen in Trümmern. Und die Menschen waren nach dieser Zeit, in der wir uns jetzt heute auch befinden, entsprechend ja von all diesen Geschehnissen einfach ja wahnsinnig auch emotional erschöpft und suchend und fragend und haben sich ja auch im Geistlichen einfach gesehnt nach Sinn, nach Hoffnung und nach einer Nähe zu Gott. Sie haben sich gesehnt nach einem Glauben, der persönlich ist. Aber die Kirche, und wir sprechen jetzt heute von der evangelischen Kirche, die so aus der Reformation hervorgegangen ist, die hat die Herzen der Menschen nicht erreicht. Viele Christen empfanden die Kirche als erstarrt. Das ist so ein Begriff, der da immer wieder auftaucht, wenn man sich so mit dieser Zeit befasst, dass es irgendwie so starr war, dass es sehr formal zuging und dass vielen so das Persönliche gefehlt hat, die geistliche Wärme. Viele Christen in der Zeit hatten das Gefühl, wir gehen in die Kirche, aber das Herz wird irgendwie nicht erreicht, das bleibt leer. Viele haben so das Empfinden gehabt, ich weiß so viel, ich kenne die Lehre, aber irgendwie trägt mich der Glaube nicht im Alltag. Und das Schöne ist, genau hier in dieser Trockenheit, wo die Menschen so eine Sehnsucht hatten nach mehr, wo die Menschen eine Sehnsucht hatten nach Veränderung, schenkt Gott wieder so eine neue Welle der Erneuerung. Eine Erneuerungsbewegung innerhalb der evangelischen Kirche, die auch Herzensreformation manchmal so genannt wird. Und das schauen wir uns heute mal genauer an. Ups, war ich schon zu weit? Ach, Heide, kannst du mir helfen? Eins zurück, bitte. Genau. Gottes Wirken im Pietismus. Pietismus, ja, hat bestimmt jeder schon mal irgendwie gehört, ist uns irgendwie so ein Begriff, hier und da begegnet man dem. Aber wenn ihr so die Aufgabe hättet, versuch mal, den Pietismus, diese Bewegung so in ein, zwei Sätzen zu beschreiben. Boah, das wäre gar nicht einfach, oder? Was ist das jetzt genau? Wo fängt man da an? Wie soll man das irgendwie zusammenfassen? Ich habe mal KI gefragt und KI hat wirklich, finde ich, eine richtig, richtig gute Definition gegeben, auch nachdem ich mich so damit beschäftigt habe, fand ich das richtig super. Und zwar hat KI vorgeschlagen, das so zu formulieren. Der Pietismus, oh, irgendwie, ich weiß nicht, ob es hitzebedingt ist oder an mir liegt, dankeschön. Der Pietismus ist eine Erneuerungsbewegung, die den christlichen Glauben vom Kopf ins Herz, vom Gottesdienst in den Alltag und von der Theorie in gelebte Liebe und Mission geführt hat. Schaut es euch nochmal an. Da steckt eine ganze Menge drin und ich finde, das trifft es richtig gut. Und ich möchte mir gerne mit euch angucken jetzt, wie es denn zu dieser Bewegung gekommen ist und was die einzelnen Punkte, die wir auch hier so finden, was die konkret meinen. Und ja, ich glaube, dass da einfach auch ganz viel Gutes und ganz viel Praktisches auch für uns mit drin steckt. Ja, eine wichtige Rolle im Pietismus hat dieser Mann hier gespielt, Philipp Jakob Spener. Bestimmt der ein oder andere auch mal gehört. Er wird oft auch so Vater des Pietismus genannt, weil er ja einfach eine wichtige Rolle hatte. Dieser Spener, der war evangelischer Pfarrer und er hat einfach sehr klar so die Not seiner Zeit vor Augen gehabt. Und auch selber so drunter gelitten, dass so viele Christen viel Wissen haben, dass es viel Form und Äußeres gibt, aber irgendwie so wenig persönlichen Glauben. Sinngemäß hat er immer wieder gesagt, wir haben die richtige Lehre, aber wir haben nicht das richtige Leben. Also irgendwie, es fehlt uns was. Und er hat sich sehr stark damit auseinandergesetzt, wie kann denn der Glaube wieder lebendig werden? Wie kann denn das Evangelium wieder Kraft bekommen für unser Leben? Und ja, Gott hat einfach so eine tiefe Sehnsucht nach Erneuerung in sein Herz hineingelegt und er hat auch wirklich selber erlebt, wie Gott ihm begegnet und wie Gott in seinem Herzen Dinge neu anstößt. Und 1675 ist etwas Interessantes passiert. Da wurde dieser Spener angefragt, ein Vorwort zu schreiben für ein Buch. Und dieses Vorwort, das nannte er Pia Desideria, auf Deutsch, fromme Wünsche. Und er hat in diesem Vorwort hat er so 6 Herzensanliegen formuliert, die er so hatte für die Erneuerung der Kirche oder auch einfach ja für Neues im Christentum, für das Leben bei Christen, wie zum Beispiel, dass wieder das tägliche Bibellesen eine Rolle spielt, dass kleine Gruppen entstehen, wo Gemeinschaft gelebt wird. Oder ja, ihr seht es hier auch so, das Priestertum aller Gläubigen oder ja, einfach eine praxisnahe Ausbildung auch der Geistlichen. Ja, und diese frommen Wünsche, die er so hatte und formuliert hat, die gelten so als Startschuss für den Pietismus, denn dieses Vorwort, das kam total schnell in den Umlauf, ja, damals auch ohne Insta und TikTok und so weiter, hat auch da funktioniert. Und es wurde überall darüber diskutiert. Und ihr könnt euch vorstellen, es hat sowohl Begeisterung ausgelöst bei manchen, weil es so richtig den Nerv der Zeit getroffen hat. Aber es hat gleichzeitig auch zu Skepsis geführt und so zu Widerstand. Boah, das ist jetzt aber ganz schön heftig hier und ganz schön fromm. Aber dadurch kam so ein Prozess in Gang, der sich mit diesen Punkten auseinandergesetzt hat, der das aufgegriffen hat und schließlich ja wirklich zu einer großen Erneuerungsbewegung geführt hat. Wie hat die Erneuerung ausgesehen? Was sind da so Aspekte davon? Ein erster wichtiger Punkt war, dass der Glaube wieder zur Herzenssache wurde. Ich habe es ja schon gesagt, vieles war irgendwie so verkopft in der Zeit, ja, auch so theoretisch und der Bibelzugang eher so akademisch und so weiter. Aber im Pietismus wurde wieder neu ins Zentrum gestellt, dass es im christlichen Glauben nicht in erster Linie um Wissen geht, nicht um Theorie, nicht um das Kennen der richtigen Lehre, so im Kopf, sondern dass es wirklich geht um einen Herzensglauben. Und dazu hat der Pietismus stark eingeladen, zu einer persönlichen Beziehung mit Jesus, zu einem Glauben, der lebendig ist und der erfahrbar ist. Spener und auch andere, die haben viel über Johannes 3, Vers 3 gepredigt, wo es darum geht, von Neuem geboren zu werden. Und viele Menschen haben in dieser Zeit wirklich so ja, eine persönliche Wiedergeburt erlebt, also eine auch bewusste Entscheidung für Jesus getroffen und dadurch auch Erneuerung in ihrem Herzen erfahren. Ja, dass der Glaube wirklich lebendig geworden ist, dass da neue Leidenschaft, neues Feuer in sie gekommen ist. Und ja, ich glaube, das ist ein Punkt, den auch wir nicht oft genug ins Zentrum rücken können. Dass der Glaube ja nicht nur Kopfsache sein sollte, sondern dass er wirklich eine Herzensangelegenheit ist. Gott geht es in erster Linie um unser Herz. Nicht wie oft wir im Gottesdienst waren, nicht um unsere Dienste, nicht was wir das Jahr über gespendet haben und eben auch nicht, was wir alles an Kopfwissen haben. Und irgendwie haben wir ja oft doch ganz schön viel Input, ja, durch die Gottesdienste, durch die Gruppen, in denen wir sind. Wir hören vielleicht Online-Predigten uns an oder Vorträge, wir stöbern in Zeitschriften, lesen Bücher, hören Podcasts. Und mit der Zeit ist es durchaus eine ganze Menge, was sich da so alles im Kopf ansammelt, an Wissen, an ja, Theorie. Und ich gehe mal von mir aus, man vergisst auch vieles wieder, ja, durchaus, aber oft wissen wir eben doch auch recht viel über den Glauben. Aber die entscheidende Frage ist, wo wir immer wieder hingucken müssen, wo auch ich immer wieder hinschauen will, ist, wie sieht es denn in meinem Herzen aus? Wie steht es um meine persönliche Beziehung zu Jesus? Wie nah bin ich an seinem Herzschlag? Wie sehr bewegt mich das, was ihn bewegt? Und vielleicht spürst du so, naja, vieles ist irgendwie schon sehr in meinem Kopf, aber aktuell lebt es nicht so sehr in meinem Herzen. Ich kenne viel, ich weiß viel, aber gefühlt bin ich Gott nicht so nah, nicht so nah mit ihm unterwegs. Und wenn du dich darin wiederfindest, dann möchte ich dir einfach zur Ermutigung weitergeben, dann bist du genau an dem Punkt, an dem Gott auch damals bei Menschen Erneuerung geschenkt hat. Bei Menschen, die gesagt haben, Herr, ich möchte nicht, dass es so bleibt. Ich will mehr von dir. Bei Menschen, die gesagt haben, ich öffne mein Herz für dich. Ich will dich neu erleben, auch nach 20, 30, 40 Jahren Christ sein. Ich will mein Herz neu bewegen lassen. Da hat Gott geantwortet auf diese Sehnsucht und wirklich was Neues in Bewegung gesetzt. Und ich bin mir sicher, das will er auch bei uns tun. Ihr dürft gerne auch alle mal noch mal einen kräftigen Schluck nehmen, mache ich auch. Und dann gucken wir weiter. Ja, eine weitere Sache im Pietismus war, dass Glaube und Alltag wieder mehr zusammengebracht wurden. Vieles hatte sich so auf die Gottesdienste konzentriert. Aber in dieser Zeit wurde der Fokus wieder neu darauf gelegt, dass echter Glaube kein Sonntagsglaube ist, sondern etwas ist, was im Alltag stattfindet. Der Begriff Pietismus, der kommt aus dem Lateinischen und es heißt übersetzt so viel wie Bewegung der Frömmigkeit. Und es geht dabei so um den Gedanken oder den Aspekt, dass Frömmigkeit gelebt wird, dass Frömmigkeit sich ausdrückt in persönlicher Nachfolge, auch in der Heiligung. 1. Thessalonicher 4, Vers 3, das ist der Wille Gottes, eure Heiligung. Also, dass Christen gottähnlicher werden, dass sich der Glaube zeigt in unserem Charakter, in unserem Lebensstil, in den Entscheidungen, die wir treffen, im Umgang mit den Menschen, in den Prioritäten, wie wir sie setzen. Ja, dass da einfach sichtbar wird, dass wir mit Jesus leben. Jakob Spener hat mal gesagt, es ist nicht genug, dass wir Christen heißen, wir müssen es auch sein. Und ja, zwei Dinge wurden in dieser Bewegung so ganz besonders betont, die dabei helfen, dass der Glaube wirklich Teil des Alltags ist, dass der Glaube im Alltag gelebt wird. Das erste ist, wie wir es auch in diesem Vorwort vorher gesehen haben, das Lesen der Bibel. Der Pietismus hat es sehr stark geprägt, dass die Bibel nicht nur in die Predigt gehört, sondern wirklich auch in den Alltag der Christen. Und nicht nur in die Hände von den Geistlichen, sondern in die Hände von jedem einzelnen Christen. Und so entstand aus dieser Bewegung heraus die Praxis von täglichem Bibellesen, beispielsweise auch die Losungen, das ist auch so ein pietistisches Werk, auch so der Gedanke von persönlicher stiller Zeit und auch Bibelkreise, Bibelgruppen und so weiter, haben den Ursprung in dieser Bewegung. Das zweite war so der Gedanke, dass es ein Segen ist und gut ist, den Glauben im Alltag zu leben, wenn man sich auch in kleinen Gruppen trifft. Damals war der Gottesdienst so der einzige Ort der Gemeinschaft. Einmal in der Woche sind die Christen zusammengekommen. Aber der Pietismus hat es eben neu, ja, so entdeckt und forciert, dass man auch unter der Woche sich in kleinen Gruppen trifft, um sich auszutauschen, um füreinander zu beten und dass dort auch alle Christen die Möglichkeit haben, mitzugestalten, aktiv, ja, sich zu beteiligen. Und so entstanden in dieser Zeit, man nennt das die Collegia Pietatis, also wieder immer dieses Pia, Pie, also Kreise der Frömmigkeit haben die das genannt, ja. Wir sagen jetzt nicht Kreise der Frömmigkeit bei uns dazu, wäre vielleicht ein bisschen ein komischer Begriff für uns heute, aber im Prinzip sind genau das, diese Kreise, die Vorläufer für unsere heutigen Hauskreise und Kleingruppen, die darin so auch ihren Ursprung haben. Und ihr seht, was damals revolutionär war, was damals so ganz neues, frisches Gedankengut war, Bibellesen im Alltag, Treffen in Gruppen, Beteiligung aller Gläubigen, das sind für uns überhaupt keine neuen Punkte. Ja? Das ist irgendwie so selbstverständlich. Na klar, machen wir das so. Na klar, leben wir das so. Aber es liegt eben daran, dass wir das auch aus dem Pietismus, aus dieser Zeit für uns übernommen haben und dass uns das unglaublich stark geprägt hat, weil ursprünglich war das ganz anders und Gott hat es in dieser Zeit einfach neu auch in Bewegung gebracht. Also wir kennen das, wir haben das auch bei uns so. Aber eben auch hier geht es um die Praxis. Nicht nur, dass wir es gut finden und dass wir irgendwie die Strukturen dafür haben, sondern natürlich, dass wir es mit Leben füllen. Und ich finde es ganz interessant, wer jetzt dreimal in Folge hier im Gottesdienst war, der hat auch dreimal in Folge das so gehört mit dem Wort Gottes im Alltag lesen. Warum kommt das gerade immer wieder vor? Nicht, weil das jetzt im Moment mein persönliches Steckenpferd ist, sondern weil es in jeder Erneuerungsbewegung, in jedem Aufbruch eine ganz, ganz große Rolle gespielt hat, dass Menschen sich wirklich auch in ihrer persönlichen Zeit mit dem Wort Gottes beschäftigt haben. Und für uns, finde ich, steckt da einfach drin, dass wenn wir Erneuerung erleben wollen, wenn wir geistliches Wachstum erleben wollen, es ist so, so entscheidend, dass auch wir wirklich einen persönlichen Zugang zum Wort Gottes haben und die Bibel Teil ist unseres Alltags. Und wenn das bei dir aktuell nicht ganz so danach aussieht, die Bibel so ein wenig im Regal verstaubt, dann wäre das doch einfach ein richtig cooles Sommerprojekt, zu sagen, hey, ich will mich dran machen, ich will Dinge ausprobieren, ich will ja, das einfach neu in den Fokus rücken, die Bibel wieder zurück in meinen Alltag zu holen. Und auch den Punkt der Gemeinschaft. Ja, wir leben das, wir fördern das. Aber auch hier ist natürlich jeder Einzelne gefragt, sich darauf einzulassen. Und wir haben es ja schon angekündigt, wir starten nach der Sommerpause wieder eine neue Runde an Kleingruppen. Auch viele Hauskreise werden sich dann wieder vorstellen und sich wieder öffnen. Und das ist einfach ein richtig guter Zeitpunkt, um wieder einzusteigen oder vielleicht sogar auch selber eine Gruppe zu starten. Also nehmt es einfach mit und prüft da, was da auch für euch dran ist. Gott lädt uns ein zu einem Glauben, der im Alltag stattfindet, zu einem Glauben, der im Alltag gelebt wird. Ich lese nochmal die Definition, die wir uns vorher angeguckt haben. Der Pietismus ist eine Erneuerungsbewegung, die den christlichen Glauben vom Kopf ins Herz, vom Gottesdienst in den Alltag und von der Theorie in gelebte Liebe und Mission geführt hat. Und auch dieser letzte Aspekt ist nochmal richtig stark. Ja, ein wirklich ganz starkes Kennzeichen dieser Bewegung ist, dass eben der Glaube auch praktisch und konkret zum Segen wurde. Gelebte Nächstenliebe oder Diakonie, wie man vielleicht auch dazu sagen kann, war so ein echtes Markenzeichen im Pietismus. Und das nicht irgendwie so als Zusatzprogramm noch so verstanden on top, sondern wirklich als ja, Ausdruck des Glaubens, wie sich Glaube zeigt. Wir hatten es ja vorher schon davon, dass es in dieser Zeit einfach auch eine große soziale Not gegeben hat, dass so die Auswirkungen von diesem 30-jährigen Krieg noch sehr stark zu spüren waren, dass da viel Armut war, kaum Schulbildung, es gab viele Waisenkinder, viele verwahrloste Jugendliche. Und der Pietismus hat eben mit ganz praktischer Nächstenliebe darauf reagiert. Es sind Suppenküchen entstanden, Kleiderkammern, Schulen wurden aufgebaut. Ja, es gab einfach ganz viel unterschiedlichste Unterstützung für Bedürftige. Also viele Dinge, die es auch bis heute gibt, haben darin so auch ihren Ursprung. Bekanntestes Beispiel oder da wirklich auch ein Vorbild, wie da jemand vorangegangen ist, ist der pietistische Pfarrer August Hermann Franke. Ja, so sieht er aus. Und dieser Mann hat die Not der Kinder in seinem Umfeld so ja, sehr stark auf dem Herzen gehabt, darauf zu reagieren. Er hat es so gesehen und wusste, ja, da kann man nicht wegschauen, da muss man was unternehmen. Und von ihm stammt so auch dieser Satz, der Glaube muss in der Liebe tätig werden, was auch so ja, wirklich zum Herzschlag des Pietismus wurde, so diese Haltung, diese Grundeinstellung. Im Jahr 1695 hat Franke, eben weil er das so diese Not in seinem Umfeld gesehen hat, eine kleine Schule für arme Kinder in seinem Haus gestartet. Und er hat dann aber schnell gemerkt, oh, das ist schon gut, aber die Kinder brauchen mehr als Unterricht, die brauchen ein Zuhause. Und er hatte es auf dem Herzen, ein Waisenhaus zu gründen, aber er hatte kein Geld. Und so hat er gebetet, Gott, wenn es dein Wille ist und wenn du hier was machen möchtest, dann wirst du auch die Ressourcen dafür schenken, dann wirst du mich auch versorgen. Und kurz darauf kam ein völlig unbekannter Mann, ohne dass er darüber irgendwie gesprochen hätte, auf ihn zu und hat ihm eine Spende gegeben. Und das war so der Anfang, denn obwohl er überhaupt nie über Geld gesprochen hat oder nicht aktiv Spenden gesammelt hat, hat das Ganze nicht aufgehört. Ständig kamen Menschen zu ihm und haben ihm Geld zur Verfügung gestellt. Oder Handwerker haben ihm angeboten, dass sie kostenlos Arbeiten verrichten können. Bauern haben Lebensmittel gebracht. Es kamen unglaublich viele Sachspenden bei ihm ein. Holz und Steine und Werkzeug und Kleidung und alles Mögliche. Und so entstand durch Gottes Versorgung tatsächlich ein Waisenhaus. Man sagt heute, oder es ist später bekannt geworden, so als das Waisenhauswunder von Halle. Und nach ist in diesem Umfeld weiteres dazugekommen. Das sind Schulen gebaut worden, eine Apotheke, eine Druckerei, soziale Einrichtungen, Werkstätte, also ganz, ganz viel. Über die Jahrzehnte ist ein ganzer Campus dort entstanden. Das sind die heutigen frankischen Stiftungen. Und ja, ich finde es einfach schön, sich das so vor Augen zu halten, dass Gottes Wirken in dieser Zeit im Pietismus nicht nur geistliche Segensspuren hinterlassen hat, sondern auch so im Sozialen, im Menschlichen ganz, ganz viel Gutes hervorgebracht hat. In Deutschland hat es so seinen Lauf genommen, aber es ging eben auch dann in die ganze Welt über, dass wirklich Segen weitergetragen wurde. Das Thema Weltmission war eigentlich zum damaligen Zeitpunkt in der protestantischen Kirche überhaupt nicht auf dem Schirm. Es gab absolut gar keine Missionsgesellschaften, es gab keine Missionare, es gab ja in, kein Bewusstsein irgendwie für weltweite Verantwortung oder so. Aber aus dieser Bewegung vom Pietismus heraus sind Menschen hervorgegangen, die gesagt haben, wir wollen Gottes Liebe in die Welt tragen. Wir lassen uns senden. Wir lassen uns gebrauchen, wo auch immer Gott uns hinsenden möchte. Allein aus der pietistischen Siedlung Herrnhut, die uns bekannt ist von den Herrnhuter Losungen, da wurden im 18. Jahrhundert etwa 300 Missionare in die Welt ausgesandt. Man könnte noch ganz viel dazu sagen, aber die Arme werden schon schwacher beim Wedeln. Ich glaube, es langt heute einfach mal so einen Einblick zu kriegen in diese Erneuerungsbewegung, die wirklich weltweit Segensspuren hinterlassen hat und die bis zum heutigen Tag das Leben von Christen, aber auch von ganzen Bewegungen stark geprägt hat. Nach der Sommerpause machen wir weiter in dieser Reihe, die ist heute nicht zu Ende, denn Gott hat ja nicht aufgehört, seine Geschichte zu schreiben und auch später immer wieder Erneuerung zu schenken. Und ich lade uns heute einfach ein, diese Punkte so mitzunehmen, weiterzubewegen, die damals echte Erneuerung gebracht haben, aber die auch für uns heute ja, richtig viel Power haben. Ein Glaube, der vom Kopf ins Herz geht, ein Glaube, der im Alltag gelebt wird und auch ein Glaube, der zum Segen wird für die Menschen um uns herum, da, wo Gott uns einen Auftrag gibt. Und ja, ich möchte einfach mit Gebet jetzt noch abschließen. Ja, Gott, wir danken dir, dass du ein Gott bist, der für Erneuerung steht. Und danke für alles, ja, was du gewirkt hast, auch in der Vergangenheit, an neuen Bewegungen und ja, an Aufbrüchen und Erneuerungen. Danke auch konkret ja für diese Erneuerungsbewegung, ja, diese Herzensreformation. Danke für alles Gute, was daraus entstanden ist und ja, auch teilweise bis zum heutigen Tag noch fortbesteht. Ja, Herr, und auch wir brauchen es, dass wir immer wieder wirklich erneuert werden. Wir brauchen auch diese Erneuerung in unseren Herzen. Und da wollen wir wirklich unsere Herzen auch aufmachen, dass der Glaube ja auch bei uns nicht zu kopflastig ist, dass wir nicht nur Wissen und Theorie im Kopf haben, sondern dass wir dir wirklich immer wieder persönlich begegnen, unser Herz von dir bewegt ist. Ja, schenk du das wirklich, dass wir ja ganz neu einfach auch wieder dein Wirken in unserem Herzen erfahren und wirklich leidenschaftlich mit dir unterwegs sind. Entzünde du da was Neues in uns und schenk uns immer wieder wirklich neue und frische und persönliche Begegnungen mit dir, Jesus. Und ich bete wirklich, dass wir dich in unseren Alltag mit hineinnehmen und dass der Glaube wirklich sich ganz praktisch auch in unserem Alltag ausdrückt, dass dein Geist uns ja einfach leitet und begleitet uns, ja, dass wir wirklich wachsen und reifen in unserem Alltag, in der Nachfolge mit dir. Du siehst, wer sich das wünscht, auch ja, zur Bibel, zu deinem Wort wieder neuen Zugang zu kriegen. Und ich bitte dich, dass du uns diese neuen Zugänge wirklich gibst und dass wir erleben, dass du durch dein Wort zu uns redest und wir wirklich im Alltag ja, da einfach ganz viel auch für uns mitnehmen können. Auch, dass wir echte Gemeinschaft haben, wo wir füreinander da sind und uns gegenseitig unterstützen, ja, Glaube zu leben und ja, in der Nachfolge zu wachsen. Ja, Gott, und du siehst auch unseren Wunsch, den wir haben, ja, nicht nur selber und persönlich erneuert zu werden, sondern wirklich auch, dass ja, einfach in unserem Umfeld Erneuerung geschieht. Und Herr, da wollen wir einfach beten, dass du uns zum Segen setzt, dass du auch uns als Gemeinde zum Segen setzt, dass von unserem Christsein, von unserem Glaube wirklich Segen ausgeht in unser Umfeld. Da, wo du uns hingestellt hast, da, wo du uns gebrauchen möchtest, ja, wollen wir wirklich deinen Segen weitertragen. Gib du uns geöffnete Augen dafür, was du für uns vorbereitet hast, wo wir als Gemeinde, wo jeder Einzelne ja wirklich ein Segen sein kann. In deinem Namen beten wir auch für Neues und Erneuerung in unserem Leben. Amen.